Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, geht's Ihnen wieder besser oder sind Sie doch im Fieberwahn?
Ja, noch ein bisschen schon. Das kann
Sie beobachten.
Ja, Wahn. Da hat ja auch mal ein gewisser Mann drüber gesprochen, dass man keine Vision haben sollte in der einen oder anderen Richtung. Über den Mann, über den wichtigen Mann reden wir ganz zum Schluss unseres Gesprächs. Sind Sie manchmal in diesen Tagen froh, dass Sie keinen Tagesjournalismus mehr machen müssen?
Nein, das ist eine spannende Geschichte. Wenn ich die letzte Woche nehme, wenn Sie am Donnerstag, sage ich mal, so ein bisschen überlegt haben, was kann man mit Herrn Rose dann am Montag besprechen, da können Sie das alles durchstreichen, obwohl da einiges dazwischen war, was Russland, Olympiade, BFB-Rücktritt, also lauter Sachen, die sonst normalerweise ganze Gazetten füllen würden, aber natürlich nach den tragischen Ereignissen in Paris ist das alles über den Haufen geworfen. Ich will nur sagen, das ist schon spannend, wenn man sowas macht und es nimmt einen auch mit, aber das richtig vernünftig in die Zeitung zu bringen, ist offensichtlich eine Kunst, die zunehmend ausstirbt, wenn ich daran denke, dass in Erfurt eine große Demonstration zum 9. November gewesen ist. Die ist in der Tagesschau gut gelaufen, der MDR hat es ausführlich gebracht und ich glaube, die größte örtliche Zeitung hat keine Zeile auf Seite 1 gehabt. Dann wundert man sich schon, wo die Professionalität geblieben ist.
Mhm. Mitmenschlich in Thüringen, davon reden Sie am 9. November, das war ja doch schon beeindruckend, kann man sagen.
In jeder Hinsicht, allein die Tatsache, dass ein Mainzer Bischof, also der hier inzwischen in Erfurt natürlich heimisch ist, und ein linker Ministerpräsident auf einer Veranstaltung gemeinsam gesprochen haben, und es eine sehr gute Atmosphäre auf dem Domplatz war. Viele junge Leute, viele junge Frauen mit Kindern, mit Kleinstkindern und großen Schildern gegen Hass und wir schaffen das und so weiter. Also ich glaube, mir ist nicht bang. Wir müssen nur aufpassen, dass wir den Radikalen ordentlich die Stirn bieten. Das ist nicht einfach. Gerade solche Ereignisse wie in Paris, diese Tragik, diese Zuspitzung führt ja dazu, dass auf der einen Seite die Islamisten, gestärkt werden und neue Motivation bekommen, um ihre Attentate zu beginnen. Auf der anderen Seite unsere Radikalen, also Hassprediger wie der Höcke oder solche Leute, natürlich auch das zum Anlass nehmen, wieder zuzuspitzen. Wir haben das ja in Israel, im Nahen Osten erlebt, wie sich die gegenseitig hochschaukeln und dann gerät das alles außer Kontrolle. Also wir müssen da sehr aufpassen.
Obwohl jetzt gerade die Zeit der Scharfmacher gekommen ist, die dann alles vermischen, die Zuwanderung, die Fluchtbewegung und die Angst, die damit zusammenhängt und dann die irrige Vorstellung, dass da jetzt Leute kommen, die wir nicht kennen und dass darunter auch Terroristen sind, was mir völlig absurd erscheint, ist Leute, die logistisch ausgestattet sind, Anschläge zu verüben, die kommen dann nicht als Flüchtlinge ins Land, aber trotzdem gibt es diese Ängste und da kommen jetzt die Scharfmacher.
Aber Herr Rose, die größte Angst muss man haben vor Anschlägen von rechten Terroristen hier in Deutschland, die Häuser anzünden, in denen Frauen und Kinder schlafen. Das heißt also, ich glaube, da gibt es den Aufschrei nicht, den es eigentlich geben müsste. Das ist jetzt erstmal unser Problem. Mhm. Natürlich in Paris ist etwas passiert, was uns alle erstmal erstarren lässt, auch nach den Ereignissen schon Anfang des Jahres, als die Satirezeitschrift mit einem Blutbad übergossen worden ist. Aber ich sage noch einmal, unser Problem hier im Augenblick sind mehr die Rechtsradikalen, die Hassprediger, die davon sprechen, wie Herr Höcke, dass weiße Frauen, blonde Frauen Angst haben müssen, was da passiert. Also ich glaube, da versucht man einfach auch, halt den Dieb das Prinzip zu machen und selbst sein Süppchen da zu kochen. Da müssen wir einfach ganz genau hinschauen und natürlich, wenn 1 Million Menschen nach Europa kommen und auch nach Deutschland, sind da sehr unterschiedliche dabei. Denken Sie mal daran, wie gesagt, vor 25 Jahren, wie die aus Ostdeutschland nach Westdeutschland gingen, da waren auch sehr unterschiedliche dabei und da gab es auch Mord und Totschlag. Die haben ja hier auf den Bahnhöfen hier fast die Züge umgeschmissen. Das heißt, das ganze Verhältnis muss richtig gerückt werden. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Der Söder hat ja sofort in diese Richtung in Bayern versucht zu schlagen, also daraus Honig zu ziehen aus diesen dramatischen Ereignissen in Paris. Aber selbst der Seehofer, dem war das zu klebrig, der hat den zurückgepfiffen. Das heißt, also in Deutschland gibt es noch ein gewisses Maß an Vernunft und darauf baue ich.
Also Sie sagen, es gibt noch Vernunft, auch eine Debatte. Ich habe das Gefühl, dass es im Moment zu eskalieren droht und dass sich das auch in den Wahlen niederschlagen wird, nicht nur in den Landtagswahlen, auch natürlich in ganz Europa.
Na, sieht man ja schon. Wenn der Schäuble plötzlich der Merkel in den Rücken fällt, der ist ja aus Baden-Württemberg, die haben eine Landtagswahl im Frühjahr, das heißt, dann vergisst er plötzlich, die sind da wie die Lemminge, ja, dann sehen die rechts und links nicht mehr, sondern sehen diesen Wahltermin und versuchen dann auf jede mögliche Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen. Und dann passieren Dinge, wo die ganze Woche, wir hätten ja normalerweise über Frau Merkel reden müssen, wie, ob sie angeschlagen ist oder ob sie Kurs hält. Ich gehe mal vom Letzteren aus, sie hält Kurs. Aber wie Parteifreunde schlimmer sein können als Konkurrenten oder Parteigegner oder wie auch immer. Aber an dieser Stelle, wie gesagt, immer auf unsere Hassprediger aus den rechten Reihen aufpassen, die übers Land ziehen und natürlich versuchen, hier zuzuspitzen. Und wir dürfen das genau nicht zulassen. So reagieren ja auch die Franzosen. Trotz Ausnahmezustand sind die in die Cafés gegangen, sind die in die Öffentlichkeit gegangen. Das heißt, sie wollen zeigen, unsere Lebensart, unseren Lebensstil lassen wir uns nicht einfach von ein paar verrückten Fanatikern nehmen. Und das sollten wir hier auch tun.
Letzte Frage dazu. Ist das nicht eine normale Konsequenz, dass es sozusagen Racheakte gibt, wenn ich Krieg führe und die Franzosen, ja, die haben ja nun ja bei Operation Serval in Mali oder die Luftintervention im libyschen Bürgerkrieg natürlich losgeschlagen und es gibt natürlich Todfeindschaft und Ergebnisse von Luftangriffen. Ist das, was wir erlebt haben in den letzten Tagen? Kann das sein?
Naja, wir haben es in den 90er und 2000er Jahren zugelassen, dass sich da so ein Bodensatz bildet, dass sich das hochschaukelt, die ganze Geschichte. Ich erinnere nur auch an Russland, den Krieg im Kaukasus, die Tschetschenen. Das war eine grässliche Tragödie von beiden Seiten. Aber auch damals, das hat der Westen einfach ignoriert, ging es um ein Kalifat im Kaukasus. Das heißt, die Radikalen auf der anderen Seite, so brutal auch die russische Soldateska vorging, wollten ein Kalifat errichten. Davon sind ja auch ein Haufen Kämpfer jetzt da unten. Das heißt, nach und nach hat sich das radikalisiert und wir haben natürlich jetzt weltweit verstreut jede Menge dieser Gruppierung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so aufgeregt sind, auch in Deutschland. Die Aufgeregtheit der Diskussion führt zu immer mehr Bränden, zu immer mehr Leuten, die sagen, jetzt muss ich aber das in die Hand nehmen und ich will jetzt sozusagen das Abendland retten mit einem Benzinkanister in der Hand. Und egal, ob da Frauen und Kinder umkommen oder Männer oder wer auch immer. Das heißt, wir müssen die Diskussion runterschrauben. Und das fängt schon bei den Medien an, wenn ich tagtäglich von Chaos spreche, wo kein Chaos ist, weder in der CDU, Merkel hat Probleme, die Linie zu halten gegenüber einem Teil des konservativen Flügels bei sich, wenn es darum geht, Menschen hier menschenwürdig unterzukriegen, wenn so viele kommen. Es ist nicht einfach zu organisieren, auch von Chaos kann keine Rede sein. Und das Wort Chaos gebrauchen aber am Tag die Journalisten und die Politiker dutzendfach. Das finde ich unverantwortlich. Und da müssen wir aufpassen, da müssen wir runter.
Kommen wir mal als nächstes zu den selbsternannten G20. Welche Rolle spielen die wirklich und welche Macht haben denn die G20, die sich getroffen haben?
Das ist vielleicht sogar ein Punkt, wo ich sage, dass das parallel stattfindet, diese tragischen Ereignisse in Berlin, in Paris und gleichzeitig ja doch ein Teil der Leute zusammensitzen, die mit dafür verantwortlich sind, dass es diese Zuspitzung gab. Also Obama, Putin, da sitzen auch die Saudis mit dabei, die ja, sag ich mal, die IS finanzieren oder zumindest unterstützend eingreifen, weil sie glauben, die Schiiten, hinter denen der Iran steht, auf diese Art und Weise im Schach zu halten. Also diese Stellvertreterkriege, es ist nicht, sagen wir, von Nachteil, wenn man sich dort trifft, unter dem Eindruck dieses Schocks und vielleicht zu dem einen oder anderen Schluss kommen, wir können so nicht weitermachen. Also die Tatsache, dass da Obama und Putin ganz in der Öffentlichkeit miteinander gesessen haben und offensichtlich auch sehr intensiv, auch mit Hilfe von Dolmetschern miteinander kommuniziert haben, ist erstmal kein schlechtes Zeichen. Ich bin auch die Woche beispielsweise im Rahmen des Petersburger Dialogs in Moskau. Da geht es ja weiter darum, ob Deutschland und Russland doch wieder ein besseres Gespräch miteinander führen. Also wenn ich da meinen Beitrag leisten kann, tue ich es in bescheidener Weise auch mit. Das heißt, ich glaube, trotz aller Zerwürfnisse, wir müssen das Wesentliche im Auge behalten und nicht nur uns mit Nebensächlichkeiten beschäftigen. Und da ist tatsächlich diese zerfallenden Staaten, ob Syrien, Libyen, Somalia, die Diktatur in Ägypten, all das ist ein Thema für uns. Und die können es ja auch nicht, wenn wir auf den Sinai schauen, auch selbst mit diktatorischen Mitteln nicht in den Griff bekommen.
Dann bin ich mal gespannt, was Sie dann aus Moskau zu berichten haben. Abschließend noch, natürlich haben Sie auch als Chefredakteur Helmut Schmidt kennengelernt. Er war vor 10 Jahren in der Redaktion der Thüringer Allgemeinen. Und stimmt das, dass Sie, also er hat einen Sessel signiert, auf dem er gar nicht gesessen hat und das ist jetzt irgendwie der Kanzlersessel?
Das ist nur wie so oft in der Zeitung nur bis zur Hälfte recherchiert. Da fehlt noch ein Teil davor, aber das mache ich jetzt dem Autor nicht zum Vorwurf. Also es gab Zeiten, da machten die Großen dieser Welt nicht um die Thüringer Allgemeine und nicht um Erfurt einen Bogen, sondern hatten sie als Ehre empfunden, in diese Redaktion zu kommen. So war es mit Helmut Schmidt. Er war hier in der Gegend irgendwo unterwegs gewesen und hat gebeten um ein Redaktionsgespräch. Eine halbe Stunde war die Rede davon, ja. Und da habe ich gesagt, selbstverständlich, Helmut Schmidt, öffnen wir immer die Tür. Und dann kam er, nach 2,5 Stunden habe ich ihn dann nun sanft rausschmeißen müssen, weil es ihm so gut gefallen hat. Ich hatte fast das Gefühl, dass er auf meinem Sofa sich noch hinlegt und ein Stündchen sich ausruht. Wir haben uns sehr über den Osten unterhalten. Es war ein richtig entspanntes Gespräch. Er hat den La Fontaine bestimmt fürchterlich, weil er ihn ja auch seinerzeit sehr schlecht dargestellt hat und so weiter. Und dann kam die Sache mit dem Sessel. Nun muss man dazu sagen, was der Autor, der es heute schreibt, nicht wissen kann. Der Sessel war schon 10 Jahre lang der Kanzlersessel, bevor Helmut Schmidt ins Haus kam, also dieser große Weltenlenker. Das heißt, das hat eine ganz andere, lange Vorgeschichte. Übrigens, die Merkel hat da auch drin gesessen. Das heißt, das ist eigentlich der Kanzlerstuhl, wo mehrere drin gesessen haben von ihnen. Helmut Schmidt hatte nur ein bisschen gesundheitliche Probleme. Er saß lieber gerade, kerzengerade in einem festen Stuhl und dieser Sessel war ein bisschen so ausladend, da rutschte man so nach hinten. Und er hat gesagt, natürlich signiere ich Ihnen den, das mache ich gern, aber zwingen Sie mich nicht mit meinem Kreuz da reinzusetzen. Übrigens, das war noch das Geringste. Er hat ja nach alter Tradition seine Schnupftabakdose rausgeholt mitten im Gespräch und fing an zu schnupfen. Und das gelang ihm nicht mehr so wie ein 60-Jährigen, er war ja schon 85. Und er schmierte sich das ganze Gesicht, ohne es zu merken, mit Schnupftabak voll. Also das sah dann wirklich gefährlich aus. Hatte aber eine nette junge Assistentin dabei, also da haben wir uns alle so unsere Gedanken gemacht dazu. Die hat ihn dann sehr schön wieder mit dem Taschentuch in Ordnung gebracht, sodass wieder Fotos gemacht werden konnten. Also das hat mich damals mehr beeindruckt als die Tatsache, hat er nun in dem Sessel gesessen oder nicht. Natürlich, wenn man etwas unterschreibt, hat er den Sessel in sein Herz genommen und festgehalten. Und ich würde mal sagen, wenn es jemand sehr puristisch sehen möchte, er hat die Hand auf den Sessel gehalten.
Und geraucht hat er auch wie ein Schlot?
Geraucht hat er wie ein Schlot, aber das war bei mir immer so. Ich bin ja Nichtraucher, aber kein Militanter. Also ich bin jetzt kein Überläufer. Ich habe schon als Junge nicht geraucht. Insofern kamen oft Kollegen, die Raucher waren, also der stellvertretende Chefredakteur, Herr Rabe und andere, die kamen dann zu mir ins Zimmer und haben bei mir geraucht, sodass mir das, sagen wir, nichts ausmachte. Ich habe mich auch mal ein bisschen um die Raucher gesorgt, weil ich ihre Arbeitsproduktivität gefährdet sah mit dem Terror, der da entfaltet worden ist. Aber meistens sind das ja Extreme auf beiden Seiten, genau wie in der großen Politik. Das heißt, die Überläufer, die starke Raucher waren, die Nichtraucher werden, sind die Schlimmsten, also die Konvertiten. Und auf der anderen Seite gibt es unvernünftige Raucher, die sagen in der Kneipe, also wenn erlaubt ist, dann rauchen sie 20 Zigaretten, anstatt zu sagen, na, am Essen eine, stört doch niemand. Nein, sie können das nicht. Und das hat dazu geführt, dass 80% der Raucher und Nichtraucher heute darunter leiden müssen.
Haben wir das auch noch abgeklärt. Ich bedanke mich, Sergei Lochthofen, wünsche Ihnen eine angenehme Woche, eine schöne Zeit in Moskau und Sie kommen hoffentlich rechtzeitig zurück.
Ich hoffe, am Montag so rechtzeitig zurückzukommen und werde dann unseren Zuhörern aus erster Hand berichten, wie kalt es in Moskau war, der Empfang. Alles klar.
Tschüss. Danke, tschüss.